Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 38. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Produziert wird der Podcast wie immer vom Mehrschulenkurs Astronomie hier am Kepler-Gymnasium. Mein Name ist Norbert Steinkellner und meine Mitproduzenten sind natürlich meine Schülerinnen und Schüler vom Astronomiekurs.
Heute gratulieren wir der ESA zum 50-jährigen Jubiläum.
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Die heutigen Space News passen hervorragend zu unserem Thema zum 50. Geburtstag der ESA. Der ist ja erst ein paar Wochen her, nicht einmal ein paar Wochen, am 30. Mai 2025, nämlich war genau das 50-Jahr-Jubiläum der Gründung der ESA. Und die Space News, da geht es um eine Neuentdeckung, und zwar von einer Forscherin an der Universität Innsbruck, also wieder österreichische Forschung, mit Daten einer der coolsten neuen ESA-Missionen, nämlich von der Euclid-Mission. Euclid ist ja ein Weltraumteleskop, und dieses Weltraumteleskop macht im Grunde da weiter, wo Gaia aufgehört hat. Gaia war ja diese große Messung aller Sterne in unserer Milchstraße. Fast 2 Milliarden Sternen wurden vermessen, um zu sehen, wie bewegen sich diese Sterne, zum Teil auch, also für Millionen von Sternen, was haben die für Spektren, also für Eigenschaften, wo sind die genau? Wir haben zum ersten Mal eine tolle Karte unserer Milchstraße bekommen, wo sich was befindet, so genau wie noch nie zuvor, was zu ganz tollen neuen Erkenntnissen geführt hat. Und Euclid macht das Ganze jetzt für das Universum. Da werden nicht Sterne vermessen, da werden die Positionen von Millionen und Millionen von Galaxien vermessen, bis hinaus zu, 10 Milliarden Lichtjahre Entfernung. Und über diese genaue Vermessung der Galaxien, ihrer Positionen, ihrer Helligkeiten und ihrer Eigenschaften kann man viel darüber aussagen, oder will man viel darüber aussagen, wie das Universum aufgebaut ist. Und es gibt ja eine besondere Zutat im Universum, die dafür sorgt, dass das Universum eine bestimmte Form und Struktur bekommt und dass sich die Galaxien auf eine ganz bestimmte Art und Weise verteilen. Das ist die Schwerkraft. Lange glaubte man, Schwerkraft, das wird durch alles ausgeübt, was wir eben da draußen im Universum sehen. Also durch die Galaxien, die Galaxienkerne, durch die Kugelsternhaufen, auch durch die großen, supermassereichen schwarzen Löcher, die da draußen sind. Also durch so Objekte, die wir sehen und verstehen können. Mittlerweile haben wir aber gemerkt, das reicht nicht. Es gibt mindestens 5-mal so viel Schwerkraft da draußen im Universum, als wir durch alles, was wir an Materie sehen, erklären können. Wie nennt man die andere Materie, die man nicht sehen kann?
Dunkle Materie.
Und genau diese dunkle Materie will die Euclid-Mission auf die Schliche kommen, weil dort, wo viel dunkle Materie ist, da geht auch die normale Materie hin und die Gase und bilden dann Sterne und bilden Galaxien. Und die ist aber ungleich verteilt. Manchmal gibt es richtige Ballungen an dunkler Materie, wo dann gar nicht so viel sichtbare Materie drinnen ist, weil die durch irgendwelche Prozesse rausgerissen worden ist oder sich dort nicht gebildet hat oder so. Und da hat jetzt ein internationales Forschungsteam in Innsbruck unter der Beteiligung eben von Francine Malot, die ist von der Universität Innsbruck, im Perseus-Galaxienhaufen was entdeckt. Aus den Euclid-Daten. Und zwar eine fast unsichtbare Galaxie. Eine Galaxie, die fast nur aus dunkler Materie besteht. Wenn die nur aus dunkler Materie besteht, wie soll man die dann sehen? Wie soll man die finden? Das geht eben durch die Analyse von allem, was rund um eine Galaxie herum ist. Eine Galaxie ist ja nicht komplett allein im Universum, sondern es gibt bestimmte Dinge, die im sogenannten Halo der Galaxie um die Galaxie rundherum fast immer da sind. Was ist denn das?
Sind das Kugelsternhaufen?
Ja genau, die haben wir auch schon öfter angesehen. Das sind ja diese wunderschönen Objekte, die aus bis zu hunderttausenden Sternen bestehen und die rund um die normalen Galaxien herum sind. Das sind so die Reste sozusagen, die bei Galaxienbildungen überbleiben. Ja, und in dem Fall hat man jetzt um eine Stelle, wo scheinbar nichts ist, eine größere Menge an Kugelsternhaufen gefunden. Das heißt, wir haben da Kugelsternhaufen, so wie um eine normale Galaxie herum, nur dass scheinbar die Galaxie nicht da ist. Oder da, wo die Galaxie eigentlich sein müsste, fast kein Licht herkommt. Aber offenbar sind die Kugelsternhaufen trotzdem da, das heißt, es muss auch eine Galaxie da sein. Die einzige Lösung ist, da gibt es eine Galaxie, die hat fast keine Sterne drinnen. Also fast keine bedeutet in der Astronomie oft, es ist nur eine Milliarde oder so. Oder nur ein paar hundert Millionen. Das sind quasi fast keine. Wie viele Sterne haben wir denn bei uns in der Milchstraße?
Vielleicht einige hundert Milliarden?
Genau, das vielleicht ist angebracht, vielleicht so genau wissen wir es nicht. Ob es 100 Milliarden sind, 400 Milliarden sind, da hört man verschiedene Zahlen. Das ist so, was normalerweise so eine Galaxie wie die Milchstraße hat. Ja, da hat man viel, viel weniger gefunden. Da kommt so wenig Licht von dieser dunklen Galaxie im Perseushaufen, dass man sie eigentlich so kaum sehen würde. Aber sie hat viele Kugelsternhaufen. Die muss also viel Schwerkraft haben. Man hat das Ding CDG2 genannt. Nämlich das CDG steht für Candidate Dark Galaxy. Sie trauen sich so nicht Dark Galaxy, dunkle Galaxie nennen, aber es ist ein Kandidat. Ja? Es wird wahrscheinlich so eine sein. Und es ist wirklich die erste Galaxie, wenn es denn wirklich eine ist, die nur durch ihre Kugelsternhaufen identifiziert wurde. Und sie gehört zu den lichtschwächsten Galaxien, die man je entdeckt hat. Zu 99,99% der Masse dieser Galaxie müssen dunkle Materie sein. Bitte, 99,99, das heißt nur 0,01%, also nur ein Hunderttausendstel dieser Galaxie wäre aus normaler Materie. Das wäre extremst wenig. Wenn das so stimmt, wäre das ein guter Beweis dafür, dass sich diese Galaxien überhaupt vor allem in der Nähe von dunkler Materie bilden. Dass also Galaxien auch innerhalb reiner dunkler Materie Halos entstehen können. Also wir haben da zuerst solche Ansammlungen, solche Mengen an dunkler Materie und dann kann es tatsächlich passieren, dass sich da Sternhaufen bilden, ohne dass jetzt groß eine richtige Galaxie mit Sternen und Spiralarmen, wie es normal wäre, wirklich da ist. Das ist eine neue Erkenntnis dabei, wie Galaxien entstehen können und wie sich dunkle Materie dabei auch verhält. Die Arbeit ist brandneu und ist denn im Astrophysical Journal Letter.
Diese Forschung wurde in den Astrophysical Journal Letters 2025 veröffentlicht.
Soweit zu den Space News. Jetzt geht es aber um unser Hauptthema. Wir haben ja eine Geburtstagsfolge für den Geburtstag der ESA. 50 Jahre ESA am 30. Mai 2025. Also am 30. Mai 1975 wurde die ESA gegründet. Und zwar von 10 Staaten damals, die am Anfang mit dabei waren. Das waren Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, England, also besser gesagt das Vereinigte Königreich, Dänemark, Spanien, Schweden und die Schweiz. Diese 10 haben die ESA gegründet und der Grund war, man wollte von den großen Raumfahrtnationen unabhängig werden. Man wollte von der NASA, der USA, beziehungsweise von Roskosmos, von der sowjetischen Raumfahrtsorganisation, unabhängig werden, weil Das hat natürlich einiges an Problemen gebracht. Wenn man irgendein Forschungsprojekt in den Orbit bringen wollte, einen Forschungssatelliten oder so, dann musste man immer betteln gehen, dass man eben die Technik, die Raketen anderer Länder und anderer Organisationen verwenden darf. Und die haben gesagt, ja, wir machen das schon für euch, aber nur unter den und den und den Bedingungen. Und dann hat man gesagt, nein, wir müssen zusammenarbeiten und eine eigene Rakete zum Beispiel entwickeln. Und das war dann die Ariane, damit man selber Raumfahrtmissionen durchführen kann. Heute ist die ESA wirklich ein großer Player in der Weltraumforschung. Es gibt ein paar Sachen, die macht die ESA besser als andere und ein paar Sachen, die hat nur die ESA bisher geschafft und andere Raumfahrtsorganisationen noch nicht. Was wir besser machen als alle anderen und wo wir absolute Weltführer sind, ist zum Beispiel die Erdbeobachtung. Das Copernicus-Programm. Wir haben Satelliten, mit denen wir zivil, nicht militärisch, uns die ganze Erde sehr genau anschauen können, wo zum Beispiel die Vegetation, wo das Grün gut wächst, wo es verschwindet, wie sich die Eiskappen verhalten, wie sich Seen ausdehnen und zusammenziehen, wie Gletscher im Sommer verschwinden und so weiter. Mit dem Copernicus-Satelliten Sentinel, auf die wir übrigens alle Zugriff haben, ja, da gibt es wirklich, wenn man das im Internet sucht, ESA, Copernicus, dann kann man tatsächlich auf die Satellitenbilder selber zugreifen, tagaktuell. Und da ist die ESA wirklich super. Dann haben wir das aktuell beste Navigationssystem. Immer wenn ihr das Handy verwendet und das Navi verwendet, greift das nicht unbedingt auf das GPS zu. Wir sagen immer nur GPS. GPS ist das amerikanische System. Aber Europa hat ein eigenes Navigationssystem, Galileo. Und Galileo ist viermal so genau wie GPS. Also wir sind momentan die genauesten Positionsdaten geben können. Das ist ein europäisches System. Das wird meistens gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber auch da sind wir die Besten.
Ist Google Maps auch mit Galileo verbunden?
Ich nehme schon an, dass die auch Galileo-Daten verwenden dürfen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das hängt davon ab. Da muss man natürlich zahlen dafür. Aber Google Maps selber ist einmal nur das Programm, wo dann die Positionsdaten abgerufen werden. Also wenn man dann die Positionierung nimmt, müsste man nachschauen. Das kann ich nicht auswendig sagen, ob die Galileo-Daten verwenden dürfen. Denn das kostet natürlich was. Und Google ist eine amerikanische Firma. Und wir haben mit der ESA Missionen gestartet in verschiedensten Bereichen. Also Erforschung des Weltraums mit Weltraumteleskopen. Dann natürlich nicht nur die Erforschung der Erde, sondern auch Erforschung der anderen Planeten. Wir haben Sonden geschickt zum Mars, zur Venus, Richtung Jupiter, zu Asteroiden, zu Kometen. Und es gibt auch ein paar ganz tolle Missionen, die Sonne betreffen. Bei Missionen, da hat die ESA so verschiedene Klassen an Missionen. Da gibt es die L-Class-Missions, die M-Class-Missions, die S-Class-Missions, die F-Class-Missions und die Missions of Opportunity. Schauen wir es einmal durch. Die L-Klasse, das sind die Large-Class-Missions. Das sind die großen Missionen, wo die ESA selber die Technologieführer sind. Das wäre schlecht. Wo wir mit der ESA wirklich die technologisch führende Missionsleitung haben und alleinige Verantwortung wirklich bei der Europäischen Weltraumorganisation liegt. Die werden nur so ungefähr alle 10 Jahre gestartet, weil die brauchen wahnsinnig viel Aufwand, Ressourcen und vor allem viel Geld. Und die kosten dann meistens so ja eine knappe 1 Milliarde Euro. Und das ist für das Budget der ESA ein großer Brocken. Das kann man nicht so oft machen. So zwei der Missionen, die so typische L-Missionen sind, das war die JUICE oder ist die JUICE-Mission. Wir fliegen also zu den Eismonden am Jupiter. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Oder zum Beispiel LISA. Das ist eine kommende Mission, auch eine L-Mission. LISA eigentlich. Und das ist ein riesiges Gravitationswellenobservatorium im Weltraum. Wir werden also mit einer großen Satellitenanordnung im Weltraum Gravitationswellen so genau messen können wie niemals zuvor und wie sonst niemand kann. Also das sind so diese ganz großen Missionen, die auch viel Geld kosten. Die kann sich die ESA jetzt nicht immer leisten. Darum gibt es auch die M-Klasse, die mittelgroß. Ja? Da sucht man sich Partner und macht die gemeinsam mit Partnern. Und da gibt es ungefähr halb so viel Geld zur Verfügung. So eine halbe Milliarde Euro. Und trotzdem, ja, trotzdem mit deinem Partner zusammen, eine halbe Milliarde Euro, da geht schon was. Ja? So eine typische M-Klasse-Mission ist zum Beispiel der Solar Orbiter. Wir haben ja eine ganz tolle Sonnenmission, die sehr, sehr dicht an die Sonne ranfliegen wird und auch die Polargebiete der Sonne untersuchen kann, muss natürlich sehr speziell gebaut sein. Vom Solar Orbiter werden wir sicher noch viel hören. Dann die Mission, die ich jetzt in den Space News erwähnt habe, Euclid, die das Universum im Großen vermisst, ja, mit Millionen und Millionen von Galaxien, wo wir jetzt schon tolle Forschungsergebnisse mit den Daten haben, das ist eine typische M-Mission der ESA. Und es gibt natürlich auch Missionen in der Zukunft, wie zum Beispiel die Plato-Mission, die noch genauer Exoplaneten anschauen wird können. Oder auch eine Mission wie EnVision. EnVision ist eine Venus-Mission. Es war schon relativ lange jetzt kein Forschungsflug mehr zur Venus. Und man will einfach die Venus besser verstehen. Und auch da gibt es eine geplante Mission. Das wird noch ein bisschen dauern. Näheres dazu mehr. So, was ist die S-Klasse? Die S-Klasse ist nicht wie bei den Autos, das sind die S-Klasse die großen. Bei der ESA ist die S-Klasse die Small Class. Ja, die kleinen, das darf höchstens 50 Millionen Euro kosten. Also nicht so 500 Milliarden, ja, sondern nur 50 Millionen, ein Zwanzigstel von der L-Klasse. Also, und auch die macht man so alle 4 Jahre. Und trotzdem sind da recht berühmte Missionen dabei. Zum Beispiel die Cheops-Mission. Die entdeckte Exoplaneten genauer untersucht hat und versucht hat, mehr über die herauszufinden. Das war so eine S-Mission. Ich habe gesagt, es gibt auch eine F-Klasse. Das ist die Fast-Class. Die schnellen Missionen. Das sind Missionen, da braucht man nicht viel Entwicklungsarbeit. Da hat man eigentlich die Technik schon fix fertig und hat eine neue Idee, wie man die Technik anwenden kann. Das kann dann relativ schnell gebaut werden und kostet auch nicht so viel. Eine coole Mission, die so eine F-Klasse ist, ist Comet Interceptor. Hat von der schon jemand was gehört? Comet Interceptor. Worum wird es da gehen? Welche Himmelskörper?
Ich würde es jetzt mal ableiten und sagen, dass es darum geht, Asteroiden oder halt Kometen von der Erde abzulenken?
Das ist eine interessante Idee. Ablenken können wir es mit der Mission nicht, aber umgekehrt, wir wollen es besuchen. Ja, also es geht wirklich um Kometen. Also um diese dreckigen Schneebälle aus dem äußeren Sonnensystem, von denen wir noch nicht allzu viel wissen, obwohl wir als ESA die einzigen sind, bis jetzt weltweit, die schon einmal auf einem Kometen gelandet sind. Mit der Rosetta-Mission im November 2014 haben wir tatsächlich eine Sonde, nämlich den Lander Philae, auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko, Churyumov-Gerasimenko, P67 heißt er mit der Nummer, da tue ich mir leicht damit reden. Also wirklich gelandet. Nur die Landung ist ein bisschen schief gegangen, die Sonde hat leider Schieflage bekommen und hat deswegen mit ihren Solarpanelen keinen Strom produzieren können. Und wie die Batterie leer waren, war es vorbei. Ja? Die ist auch gelandet. Das ist so auf der Oberfläche dahin gebäppelt. Ja? Ein paar Forscher waren entsetzt. Andere haben sich furchtbar gefreut. Vor allem die, die das Magnetinstrument auf der Sonde hatten. Denn die hatten jetzt das Magnetfeld von einer riesigen Strecke über den ganzen Kometen hinweg und haben super Daten bekommen, die sie bei einer erfolgreichen Mission, wo alles geklappt hätte, nie bekommen hätten. Die haben sich furchtbar gefreut. Also auch wenn was schief geht, kann es für manche besser sein. Das war recht witzig. Aber die primären Ziele sind erreicht worden. Die Muttersonde Rosetta ist einige Zeit um den Kometen herumgeflogen, ist in den Kometenschweif reingeflogen. Also das war eine unglaublich tolle Mission, die da gemacht wurde. Das war eine größere Mission, eine Rosetta-Mission, das war keine Kleinigkeit. Das war eine M oder L. Aber jetzt Comet Interceptor, da hat man gesagt, gut, man hat gelernt, wie man zu einem Kometen fliegt, wie man an einen Kometen heranfliegt, wie man Messergebnisse kriegt. Eine weitere solche Mission kann man locker bauen, nur wir brauchen einen passenden Kometen. Auf den müssen wir warten, da weiß man nie, wann der daherkommt. Und deswegen packt man eine solche Sonde in einem Orbit mit der Fähigkeit, wenn ein passender Komet daherkommt, dann kann man aus dem Orbit losstarten und fliegt zu dem Kometen hin. Die ist quasi in Warteposition. Man hat einen Kometenjäger in Reserve schon im Weltraum. Das ist Comet Interceptor. Also eine ziemlich coole, ja, wenn sich dann die Gelegenheit ergibt, Mission. Also Fast Class, ja, das geht schnell. Ja, und Mission of Opportunity, da hängen sich sofort ein, wenn eine andere Raumfahrtorganisation ein cooles Projekt hat und sagt, hey, Moment, da machen wir mit. Ja. Könnt ihr von uns was brauchen? Wir liefern euch Instrumente, wir bauen das, wir machen jenes. Wir möchten aber dann natürlich auch die Daten haben. So sind wir zum Beispiel bei Proba 3 dabei. Proba 3 ist eine NASA-Mission. Proba 3, das macht so eine Art künstliche Sonnenfinsternis mit einem Satelliten und einem Okkulter. Wir haben schon einmal, glaube ich, in einer Folge darüber geredet, wo man dann die Sonnenkorona super untersuchen kann. Da fliegen wirklich zwei Satelliten ganz synchron miteinander. Einer deckt die Sonne ab, der spielt quasi den Mond, der die Sonnenfinsternis macht. Und der zweite Satellit macht dann die Aufnahmen dieser heißen Atmosphäre rund um die Sonne herum. Und da macht die ESA einfach mit. Oder beim Nancy Grace Roman Space Telescope, das wieder so ähnlich wie Euklid mit ein paar anderen Zielen wieder große Bereiche im Universum untersuchen sollte, da sind wir einfach mit dabei, weil sich die Gelegenheit geboten hat. So, das sind diese Missionsklassen. Und ihr habt schon mitgekriegt jetzt, es sind wirklich extrem viele Bereiche, in der die ESA so drinnen ist. Wir hatten am 6. KTT auch jemanden bei uns von der ESA bzw. von der ESERO Austria, der Bildungsorganisation der ESA, der uns einiges darüber erzählt hat, was denn in diesen Missionen noch drinnen steckt. In einigen, die ich jetzt erwähnt habe und in einigen weiteren, wie zum Beispiel Baby Colombo, hören wir einfach einmal ein bisschen rein, was uns Peter Harbison alles erzählt hat.
Ich möchte anfangen mit einem kurzen Überblick zum Thema ESA 2024-25 zurückblickend aufs letzte Jahr. Der Aufgabenbereich der ESA ist ja sehr groß. Und so ein paar Highlights: ESA das letzte Jahr 13 neue Satelliten in den Weltraum gebracht und in Betrieb genommen. Muss man sich vorstellen, das ist mehr als ein Satellit pro Monat. Wenn man weiß, was es heißt, einen Satelliten zu bauen, wie lange sowas dauert, wie viele Leute oft so an einem Satelliten bauen, ja, ist das schon ein ganz schöner Bereich. Ja. Also aus unterschiedlichsten Bereichen, ja, Erdbeobachtung, Raumstation, Sonnenbeobachtung, Asteroiden und so weiter, Technologie und so weiter. Es sind über 40 Missionen in Planung, und zwar aus allen Bereichen, wenn wir uns anschauen. Also das ist wirklich ein großes Ding. Und wenn man von, zum Beispiel von der Erdbeobachtung, ja, nur von den Erdbeobachtungssatelliten von Copernicus, kriegen wir pro Tag 350 Terabyte. Pro Tag. Wenn man sich vorstellen, was das heißt an Daten, die muss man ja auch herunterbringen im Downstream, die muss man speichern und mit denen muss man auch was machen. Die muss man auch sichern und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist wirklich eine Riesengeschichte. Der Weltraum ist ein extrem großer Wirtschaftsraum und ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Heute ist es so, dass wir jeden Euro, den wir in den Weltraum hinein investieren, kriegen wir ein Vielfaches zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt wirtschaftlich einfach nur was kostet, sondern es ist wirtschaftlich wirklich extrem ein attraktiver Markt.
In welcher Form kriegt man das eigentlich so?
Also es sind Aufträge, die an die Industrie gehen. Also wir zahlen ein Geld an die ESA und die ESA beauftragt die Industrie. Und die Industrie beauftragt Menschen, die dann die Dinge bauen. Okay. Also das ist also ein Teil sozusagen. Aber gibt es natürlich noch viel mehr Dinge, die dann hineingehen, weil zum Beispiel bei der Erdbeobachtung, aber auch bei der Navigation gibt es Dienste, die Geld kosten. Das heißt, wenn ich einen speziellen Dienst haben möchte, ja, muss ich dafür was zahlen. Und das ist sozusagen ein Return on Investment. Das wären die ESA-Highlights. Jetzt zeige ich noch ganz kurz ESA-Strategie 2040. Die ist mittlerweile heraus, wohin wir in Europa im Weltraum gehen möchten, in allen Bereichen. Das nächste, wir haben dieses Jahr ein großes Council-Meeting, CM heißt Council-Meeting 25, das wird in Bremen sein im November. Da treffen sich die Minister aus den einzelnen Ländern und beschließen das Programm für die nächsten 3 Jahre. War das große Programm. Es gibt zwar Council-Meetings alle 3 Monate, aber das sind die kurzfristigen, das sind nicht die Ministerial-Meetings, aber alle 3 Jahre haben wir diese Ministerial-Meetings, ja, wo wirklich große Entscheidungen getroffen werden. In welche Richtung wir gehen, wie viel Geld wir ausgeben, welche Programme gemacht werden und so weiter und so fort. Bei der Gründung der ESA vor 50 Jahren war es fast nur Wissenschaft. Heute ist die reine Weltraumwissenschaft auf einen kleinen Teil zusammengeschrumpft. Wir werden das sehen. Was jetzt nicht heißt, dass wir weniger Geld dafür zur Verfügung haben, sondern das ganze Budget ist viel größer geworden, sind viel mehr neue Teile dazugekommen. Und das nächste ist, auch die Europäische Union hat eine Weltraumagentur seit mehreren Jahren gegründet, die heißt EUSPA, die European Space Organization, also das ist nicht die ESA. Ja? Und die EUSPA kümmert sich vorwiegend um die weltraumbezogenen Anwendungsfälle. Schauen wir uns noch das Budget an, damit wir einen Überblick bekommen von diesen 7,7 Milliarden Euro. Wo geht das meiste Geld hin? Das sind circa 2,5 Milliarden Euro. Das meiste geht in die Erdbeobachtung, weil die Erdbeobachtung sozusagen auch den größten Return on Investment eigentlich neben der Navigation. 34% in die Erdbeobachtung, ja, 12,5% in die Navigation. Das sind die beiden Projekte, die auch vorwiegend von der Europäischen Union finanziert werden. Also die Satelliten, die da gebaut werden, die Anlagen, die da gebaut werden, der Betrieb, der dort durchgeführt wird, das ist das Budget, das zwar bei der ESA das Gesamtbudget firmiert, aber wesentlich von der EU finanziert wird. Also wir sehen, Erdbeobachtung und Navigation sind die größten Teile. Dann kommt schon Space Transportation, das sind der Bau und die Entwicklung von Raketen. Ariane unter anderem und Vega-Raketen. Dann haben wir als nächsten relativ großen von 10%, circa 10-11%, heißt Connectivity and Secure Communications, das ist Sicherheit. Ja, das ist alles, was sichere Datenübertragung betrifft. Und dann, erst dann sind wir beim wissenschaftlichen Programm von 8,5%. Wissenschaftliches Programm sind all die Satelliten, die vielleicht am spannendsten sind, ja, auch für uns so, ne? Das ist die Astronomie, das ist die Raumfahrt. Zum Teil geht es auch noch hier ein bisschen die robotische Exploration, die Raumsonden, die zu den Planeten geschickt werden. Wir starten aber mal mit der Wissenschaft und wir starten mit dem Satelliten Gaia, der eigentlich am Ende seines Lebens angekommen ist, und zwar am 27. März dieses Jahres, also es ist jetzt ein Monat her, wurde Gaia abgedreht. Das heißt, das hat seine Aufgabe jetzt einmal erfüllt. Was ist Gaia? Gaia ist ein Astrometriesatellit, das ist der Nachfolgersatellit von Hipparcos. Und Gaia hat einen gigantischen Schatz an Daten geliefert. Was hat Gaia gemacht? Gaia hat die Positionen von Milliarden Sternen am Himmel vermessen. Also, wir schauen da mit unseren Teleskopen am Himmel und wir wissen, unsere Milchstraße hat vielleicht so 100 bis 200, 150 Milliarden Sterne. Gaia hat im Katalog in der Data Release 3 2 Milliarden Sterne drin. 2 Milliarden Sterne. Heißt, die kann ich wiederfinden. Es ist schon eine aufwendige Geschichte. 2000 Millionen. Aber wir wissen von diesen Sternen nicht nur, wo sie sind. Wir haben auch Helligkeiten und wir haben auch die Bewegungsstruktur. Das heißt, über viele Jahre hat Gaia beobachtet, die Sterne immer wieder, und daraus hat man dann einen Datenschatz gewonnen. Der Datenschatz ist riesig, ja, und ich sage jetzt nur ein paar Dinge, ja, die da heraus entstanden sind. Wenn man vorher in der Form zum Teil vermutet hat, aber nicht gewusst hat, Gaia hat uns das bestätigt. Wir haben vermutet, dass unsere Milchstraße, also wie ich an der Universität studiert habe, Physik und Astronomie, ja, war noch keine Rede, dass unsere Milchstraße eine Balkenspirale ist, dass die in der Mitte ja so eine Balkenstruktur hat. Gaia hat das aber heute ganz klar festgestellt. Unsere eigene Milchstraße, in der wir leben, die wir auch sehen können, ja, diese Balkenstruktur ist heute eigentlich nachgewiesen. Wir wissen heute, unsere Milchstraße ist eine Balkenspirale. Also wir leben ja nicht im Zentrum, sondern wir sind da. Da so am äußeren Orionarm ist unsere Sonne. Die ganze Struktur der Milchstraße im Detail hat Gaia erschlossen uns in ganz vielfältiger Art und Weise. Wir hüpfen zum nächsten Teleskop, das in Betrieb ist. Das ist erst 2023 gestartet. Euclid, dieses Teleskop bietet oder hat den Plan, noch, kann man sagen, fast noch spannende oder gleich spannende Dinge zu tun. Nämlich, ja, es geht darum, unser Universum in Raum und Zeit eigentlich zu erforschen, bis knapp an die Grenze des sichtbaren Universums heran. Was macht Euclid? Aber das Hauptaugenmerk von Euclid ist die Suche nach dieser mysteriösen dunklen Materie und dunklen Energie. Weil die sehen wir nicht direkt. Wir wissen aber, also auf jeden Fall, dass diese dunkle Materie da ist. Wir sehen auch bei der dunklen Energie, dass sich da was tut durch diese Expansion. Wir wissen aber nicht, was es ist. Euclid ist relativ noch am Anfang. Das heißt, wir werden noch viel, viel mehr Daten bekommen in der Zukunft. Euclid wird nicht das Zentralbereich der Milchstraße beobachten, weil dort wollen wir nicht hin. Da haben wir zu wenig Durchblick. Wir blicken dorthin, wo es sozusagen gut in den Kosmos hineingeht. Das ist der erste Bereich, den Euclid begonnen hat zu vermessen. Nur 1% der bisherigen Dinge. Und es sind schon 132 Quadratgrad mit 260 Beobachtungen. Ich meine, es gibt jetzt nur, soll nur einen Eindruck geben, wie weit dieses Teleskop hier in der Lage ist, uns in den Kosmos hineinzuzoomen. Und wir werden eben über einen ganz, ganz großen Bereich des Himmels ja all diese Dinge machen. Es ist jetzt nicht so, dass andere Teleskope prinzipiell das jetzt nicht könnten. Nur, was ist das Besondere an dem Euclid? Euclid, das Besondere ist, dass es ganz, 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 ganz viel Quadratgrad am Himmel beobachten kann. Das muss man sich einmal, und zwar in einer gleichen Art und Weise. Das ist ganz zentral. Wir haben natürlich Teleskope, wenn Sie dann eh noch sehen, James Webb und Hubble auch noch, ja, wo wir sehr in die Tiefe gehen können. Aber mit der Tiefe allein macht es nicht. Was ich brauche, ist, ich brauche ganz, ganz viele Daten über einen großen Bereich des Kosmos oder über einen großen Bereich des Himmels. Und das ist das, was Euclid eben macht. Bei Euclid ist es so, dass man schon circa, das sind natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, so 380.000 Galaxien jetzt schon klassifiziert hat. Man kann nämlich die Galaxien, ja, wir alle wissen, die kann man klassifizieren. Und das ist aber auch passiert in Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit Citizen Science. Ja, man konnte sich da einloggen, wird man sich auch noch in Zukunft können. Ja, und dass ganz viele Leute sagen, okay, ich habe diese Galaxie, was ist das für eine Art für eine Galaxie? Ja, das. Ne? Und da gibt es gewisse Kriterien, nach denen man dann klassifiziert. Und desto mehr Leute das machen, desto besser ist die Klassifikation, ne? Weil ich kann mich ja irren und sagen, ah, das ist eine Balkenspirale, ah, aber ist doch keine. Ne? Also, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und heutzutage bietet die moderne Wissenschaft auch die Möglichkeit, in den Programmen sich, wenn man interessiert ist, da und dort auch einfach in den Projekten zu beteiligen. So, das wäre jetzt mal kurz Euclid gewesen. Jetzt habe ich ein nettes Bildchen von Hubble genommen und gesagt, okay, Hubble, ist das was Aktuelles? Und was hat es mit der ESA zu tun? Ist ja in erster Linie ein NASA-Projekt. Aber die ESA ist eine Partnerin, also von Anfang an Partner des Hubble-Teleskops gewesen. Und haben eine Kamera hat die ESA auch gebaut. Und wir haben etwa 15% der Beobachtungszeit zugesagt bekommen. Aber europäische Astronomen machen mehr. Hubble ist, und das ist jetzt, deswegen habe ich es genommen, wir haben am 24. April, heute haben wir den 26., ja, am 24. April 1990 ja, ist das Hubble-Teleskop gestartet. Das heißt, wir haben fast auf den Tag genau ja, das 35-jährige Jubiläum von Hubble. Und wenn jemand gesagt hätte damals, wir wissen, am Anfang gab es Schwierigkeiten, ja, dieses Teleskop wird 35 Jahre Wissenschaft liefern, ja, dann wahrscheinlich die weitsehendsten Astronomen haben gesagt, nein, 35 Jahre, ja, das Teleskop sicher nicht machen. Ja. Wollen Sie sich überlegen. Ja, 1990 ist dieses Teleskop gestartet. Da war das, wie gesagt, dann noch eine ganz andere Geschichte. Aber das Teleskop wurde mehrfach serviciert, weil es ist ja im Erdorbit. Das ist, was mit dem James Webb nicht der Fall ist und auch nicht passieren wird, weil das woanders ist. Das Teleskop ist noch heute aktiv. Ne? Also das Teleskop, das Sie aber auch kennen, ist das James Webb, das jetzt erst 2021 gestartet wurde, das viel größer, viel teurer ist, viel, viel teurer. Muss ich überlegen, hat 10 Milliarden Euro circa gekostet. Ja. Geplant waren einmal 4 bis 5. Ja. Das hat sich noch am Anfang noch weniger. Muss ich überlegen, wir bauen das 40-Meter-Teleskop der ESO in Chile. 1,5 Milliarden, 40-Meter-Teleskop, 1,5 Milliarden. Wir sind billig. 10 Milliarden. Das Teleskop funktioniert aber zum Glück, ja, war echt schwierig, dieses Teleskop darauf zu bringen. Mit einer Ariane 5 übrigens, mit einem perfekten Start zu Weihnachten damals. Das Webb hat eine Vielzahl an wissenschaftlichen Ergebnissen oder Planen. Ja. Es geht vom frühen Universum über die Galaxien und schwarzen Löcher zu den Sternen, Planetensystem bis zu den Exoplaneten. Also wir haben ganz, ganz großes Spektrum. So, jetzt hüpfen wir weg von der klassischen Astrophysik, ja, und Planeten, also jetzt war eh schon mit, aber noch mit Hubble, zu der Erkundung des Sonnensystems. Auch da hat die ESA ein ganz großes Spektrum. Ganz besonders interessant ist jetzt derzeit der Merkur. Die Raumsonde heißt Pepe Colombo. Ich nicht weiß, wo der Name herkommt. Giuseppe Pecolombo war ein italienischer Weltraumwissenschaftler, der sich besonders dem Merkur gewidmet hat. Dem hat man dann eben nach ihm den Namen gegeben. Zum Merkur zu fliegen ist ganz, ganz schwierig. Denkt man sich, ja, der ist eh so nah, ja, und ist, ja, weil er ist zu nah bei der Sonne. Er ist zu nah bei der Sonne. Es geht nicht einmal so um die Hitze, sondern es geht um das Gravitationsfeld. Es geht darum, dass wenn man sich so vorstellen muss, ja, also wie gesagt, bei einem Berg, der runtergeht, gravitativ gesehen, ja, also es geht wirklich steil runter und wenn man, der ist sozusagen dort so um die Sonne herum, dass wenn man da nicht vorsichtig hinfliegt, ja, schwupp ist man in der Sonne. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Ja, wir wollen natürlich mit unserem Raumfahrzeug nicht in der Sonne landen, ja, sondern wir wollen am Ende um den Merkur herumfliegen in einem Orbit. Und das ist sehr kompliziert und das hat über 6-7 Jahre gebraucht, bis wir in einer Bahn sind, die Raumsonde dann in einen Orbit um den Merkur bringt. Und wir sind da noch nicht ganz angekommen, aber das letzte Flyby, also der letzte Vorbeiflug, war am 8. Jänner dieses Jahres, relativ nah, hier nur mit 295 Kilometer von der Oberfläche. Das war jetzt der letzte Vorbeiflug, der die Raumsonde auf die Bahn bringt, wo er Ende 2026 in einen Orbit um den Merkur gehen wird. Also das werden wir dann hören. Das ist dann auch das erste Mal, dass es gelingt, eine Raumsonde in einen Orbit um den Merkur zu schicken. Und der Merkur hat einige Geheimnisse, die noch zu lüften sind. Ein Thema wäre das Magnetfeld vom Merkur, aber auch die Oberflächenstrukturen und so weiter und so fort. Aber Anfang dieses Jahres gab es wie gesagt diesen nahen Vorbeiflug und der ist gut gelungen. Ja, und jetzt sind wir sozusagen auf dem Weg in diesen Orbit um den Merkur im nächsten Jahr. Nächste Raumsonde, die auch von der ESA hauptsächlich geleitet wird. Warum sage ich hauptsächlich? Weil das sind alles in Wirklichkeit internationale Missionen. Auf diesen Raumschiffen oder Raumfahrzeugen, ne, sind ja ganz viele wissenschaftliche Instrumente. Und oft ist es so, dass diese wissenschaftlichen Instrumente von unterschiedlichen Organisationen und auch von unterschiedlichen Ländern finanziert und gebaut werden. Aber die ESA ist sozusagen der Hauptpartner, der diese Raumsonde dann natürlich auch dann auch steuert und so weiter und fort. Das läuft alles übrigens von Darmstadt aus. 14.04.2023 ist die Raumsonde JUICE zu den galileischen Monden gestartet, also eigentlich zu Jupiter und den galileischen Monden. Das habe ich da noch herausgenommen. Ja, also was ist die Vision? Die Vision ist, mehr den Jupiter im Detail zu studieren mit dem Thema Leben im All, aber auch, wie unser Sonnensystem eigentlich funktioniert. Auch das war ein ganz schwieriger Flug dorthin oder ist ein schwieriger Flug dorthin. Wir hatten zum ersten Mal einen Gravity Assist im Erde-Mond-System, also nicht Erde oder Mond, sondern im Erde-Mond-System. Der Jupiter wird Ziel sein, aber es wird das Ziel sein, um den Ganymed herum zu fliegen, ja, und dann am Ende, sozusagen vom Jupiter zum Ganymed und dann in einen Orbit um den Ganymed. Und das ist auch eine Herausforderung, weil der sitzt ja im Gravitationsfeld des Jupiters. Also das ist eine super spannende Geschichte. Wir sind aber sehr interessiert an dem Ganymed, weil das ist ein Eismond mit höchster Wahrscheinlichkeit Wasser drunter, unter seiner Oberfläche. Und deswegen auch ein Ort für die Suche nach Leben im All, aber in dem Falle in unserem Sonnensystem. Also Jupiter ganz nah, erst 2031, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, 6 Jahre, aber auch so ein Flug dorthin, der braucht seine Zeit. Damit fahren wir noch einmal kurz zurück zum Mars. Also ExoMars war ja eigentlich schon geplant für Start. Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine wurden bis auf die Kooperationen auf der internationalen Raumstation, die weiterlaufen, ja, die Kooperationen gestoppt. Und das heißt, es war eine russisch-europäische Kooperation mit Roskosmos. Das ist leider dann zerbrochen. Und jetzt hat die ESA Alternativen gesucht. Das hat lange gedauert. Und jetzt ist es so, dass der Start für ExoMars 2028 geplant ist mit einem Lander, der nach Leben am Mars suchen soll, mit speziellen Aufgaben. Wir hoffen, dass es klappt. Waren natürlich auch Fragen der Finanzierung und so weiter und so fort. Also still being investigated. Also die Sache ist wirklich, das ist momentan das Ziel, aber werden wir schauen. Ja? Wir hoffen, dass das auf den Weg kommt. Die Raketenentwicklung ist ein wichtiges Thema. Hat auch damit zu tun, dass die Franzosen das vorwiegend pushen. Die Ariane 6 ist, wie gesagt, die jetzige aktuelle Europa-Rakete mit 2 Feststoffboostern. Ne? Das ist diese erste Version. Es gibt jetzt die zweite Version, die noch stärker ist, die noch mehr Nutzlast in den Orbit bringen kann mit 4. Ist geplant für dieses Jahr. Das war der erste Start im Juli letzten Jahres, aber auch Anfang dieses Jahres, am 6. März, gar nicht so lange her, ja, gab es den zweiten Start von der Ariane 6. Aber auch noch Ariane 6.2, also mit diesen 2 Feststoffboostern. Die neue Version mit 4 Feststoffboostern ist jetzt gerade in Planung.
Soweit zu Peter Habison und zur ESA. Ich könnte ja noch ewig weiter erzählen, ein paar Stunden, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Außerdem müssen wir noch unseren Job erfüllen. Wir haben immer gesagt und sagen fast jedes Mal an, dass man uns Fragen stellen kann und uns Fragen senden kann. Und Kinder von Volksschulen, die bei uns in der Schule auf Besuch waren, haben auch die Gelegenheit genutzt und haben uns einige ihrer Fragen zum Universum gestellt. Ja, und die müssen wir natürlich beantworten. Und deswegen wird es ausnahmsweise nächste Woche schon eine Sonderfolge geben, denn in 2 Wochen sind ja dann schon Ferien. Und in dieser Astro-Sprechstunde werden wir möglichst viele der uns gestellten Fragen beantworten. Für heute lassen wir es aber mal gut sein.
Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen, dass es diesen Podcast gibt, schreibt uns einen freundlichen Kommentar und bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne via Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Und damit bis zum nächsten Mal bei
Astronomie